Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute blicken wir nach Frankreich, da die politische Lage dort relativ unübersichtlich ist. Nun, das Linksbündnis hat vor anderthalb Wochen im zweiten Wahlgang der Parlamentswahl so gut abgeschnitten, dass nun die Verwirrung besonders groß ist. 178 von 577 Sitzen der Nationalversammlung gingen an den Nouveau Front Populaire, also diese neue Volksfront. Das sind immerhin 30% der Abgeordneten, womit die Linken die stärkste Kraft des Landes geworden sind. Der bekannteste Vertreter dieser Volksfront, Jean-Luc Mélenchon, würde nun am liebsten selbst eine Regierung bilden. Und die Sache ist aber die, dass Macron das nicht so gerne hätte.
Nee, der hätte das nicht gerne. Und Mélenchon kann alleine aber auch keine Regierung bilden. Da trifft er auf mehrere Hindernisse. Einerseits innerhalb dieser Volksfront schon, also dass man sich dann nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen kann, wer jetzt Regierungschef werden soll. Aber das größere Problem liegt eigentlich darin, dass keine dieser drei großen Gruppen, die jetzt im Parlament vertreten sind, also die drei größten Gruppen, das sind ja das Linksbündnis, dann die Zentristen von Emmanuel Macron und dann das rechtsextreme Rassemblement National, keine dieser drei Gruppen hat eine Mehrheit alleine. Und das heißt, man braucht eigentlich schmutzige Kooperation da, um irgendwie regierungsfähig zu sein. Jetzt sehen wir etwas Eigenartiges, nämlich bislang haben Macron und das Linksbündnis daran gearbeitet, die Rechtsextremen zu verhindern. Nun nach der Wahl will Macron das eigentlich umkehren. Da sind ihm die Linken doch zu gefährlich geworden, weshalb er jetzt sagt, naja, vielleicht doch lieber eine Minderheitsregierung zusammen mit den rechten Republikanern gründen und dann diese von Le Pen dulden lassen. Das ist jetzt eine weitere Idee, die im Raum steht. Oder halt ein paar der moderateren linken Kräfte noch zu sich rüberzuziehen. Das heißt, Macron hat überhaupt keine Lust, mit den Linken zu kooperieren, diese dulden zu müssen. Und was das mit der ökonomisch progressiven Politik eines Jean-Luc Mélenchon und eben dieser Volksfront zu tun hat, das erklären wir gleich.
Nun haben wir ja sowieso immer beobachten können, bei Macron geht es vor allem darum, die Kapitalfraktionen froh zu machen. Macron hat ja für die Superreichen die Steuern gesenkt, Bernard Arnault hat es ihm gedankt. Und für das Kapital, glaube ich, war, wenn man es mal sich genauer ansieht, nicht Le Pen ein großes Problem. Also die haben sich nicht davor gefürchtet, sondern was man eher feststellen kann, war, dass es eine Furcht von links gab und links konnte man aber ganz gut gebrauchen, jetzt aus Macrons Warte heraus, um Le Pen zu verhindern oder zumindest einzudämmen, und jetzt kann man aber so merkwürdige Kooperationen machen, dass auf keinen Fall linke Positionen durchgesetzt werden, denn manche haben es doch in sich, wie wir gleich sehen werden. Zunächst aber der Hinweis, unser Buch Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut erscheint in weniger als einem Monat. Darin erklären wir den Kapitalismus kindgerecht, nämlich in Form einer Abenteuergeschichte. Geeignet ist das Buch für alle ab 10 Jahre, also auch für die sehr viel älteren als 10 Jahre. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt. Denn natürlich ist dieses Buch auch ein politisches Projekt. Wir hoffen, damit etwas, sagen wir, Action in den deutschen Kulturkampf zu bringen.
Ja, Freude im Springerhaus wird herrschen, hoffe ich mal. Alle Informationen findet ihr auf der Verlagswebsite. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und dort findet ihr übrigens auch die Links zu Patreon und Steady, wo am vergangenen Wochenende die neue Ausgabe der Speak Easy Bar erschienen ist. Wir beantworten in dieser Folge 2 Stunden lang eure Fragen und sprechen über die Hufeisentheorie, Bürgerräte, die Frankfurter Schule und vieles mehr.
Zurück zur französischen Politik. Am Sonntag vor anderthalb Wochen kam es zu spektakulären Szenen in Paris. Auf der einen Seite Rechtsextreme, die auf einen Triumph hofften. Sie glaubten, alles schon zum Greifen nah. Und dann sah man unheimlich enttäuschte Gesichter. Es war schön, diese Videos zu betrachten. Und auf der anderen Seite eine euphorische Linke, die stärkste Kraft wurde. Am Place de Stalingrad hielten Mélenchon und seine Mitstreiter ihre Wahlkampffeier ab und sangen gemeinsam die Internationale.
Ja, das waren tatsächlich sehr kuriose Bilder. Und eigentlich war auch schon der Wahlerfolg selbst sehr kurios zustande gekommen. Das war ja so, nach dem ersten Wahlgang dachte man noch, gut, das Rassemblement National wird stärkste Kraft werden. Und Marine Le Pen hat ja sogar auf eine absolute Mehrheit im zweiten Wahlgang gehofft. Und das mag nun für einige Deutsche etwas verwirrend klingen. Also eine absolute Mehrheit für eine Partei, das gibt es ja in Deutschland eigentlich gar nicht. Also es ist völlig undenkbar. Wir sind hier nicht in den USA. Von daher müssen wir mal kurz erklären, wie so eine französische Parlamentswahl funktioniert. Dann versteht man auch dieses Dilemma besser. Also es gibt in Frankreich einzelne Wahlbezirke und in denen können die Abgeordneten direkt gewählt werden. Und wer jetzt zum Beispiel im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, also die absolute Mehrheit in seinem Wahlkreis bekommt, der ist direkt in die Nationalversammlung gewählt. Das passiert aber natürlich nicht allzu häufig, denn man hat ja eine Menge Parteien, die dort antreten. Also, dass wirklich ein einzelner Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50% bekommt, ist tatsächlich relativ selten. Und wenn das dann also genauso eintritt, dass also keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erhält, dann gibt es einen zweiten Wahlgang und alle Kandidaten, die eine gewisse Grenze an Stimmen überschritten haben, die treten dort dann gegeneinander an und dann reicht auch schon die relative Mehrheit. Also, da muss man nicht mehr die 50% knacken, dann gewinnt einfach der Kandidat mit den meisten Stimmen und fertig.
Nach dem ersten Wahlgang hatten nur der Front National und das Linksbündnis mehr als zwei Direktmandate gewonnen, die Rechten sogar 37, die Linken 32. Macrons Bündnis hatte nur zwei Direktmandate in ganz Frankreich errungen. Insgesamt entfielen im ersten Wahlgang knapp 29,2% auf die Rechtsextremen. Damit waren sie die stärkste Kraft und hätten wahrscheinlich auch im zweiten Wahlgang abgeräumt. Hätten Macron und die Linken sich nicht geeinigt, ihre eigenen Kandidaten zurückzuziehen, wenn dadurch der Sieg eines Rechtsextremen verhindert werden konnte. Also es ist schon ein unglaublicher Schritt, der da gegangen ist, für deutsche Verhältnisse gar nicht vorstellbar. Also hier würde ja jeder bis zum Untergang noch an seinem Mandat oder was versuchen festzuhalten und würde niemals sagen, ich nehme mich raus, um das Schlimmste zu verhindern. Ganz im Gegenteil. Also wenn irgendwo ein Linker gute Aussichten auf einen Sieg bei der Stichwahl hatte, dann zogen die Liberalen zurück. Und umgekehrt, ja. Und diese Taktik ging überraschend gut auf. Die Rechten wurden damit sehr stark geschwächt und das Nouveau Front Populaire ist nun mit knapp 30% der Sitze die stärkste Kraft der Nationalversammlung.
Ja, das ist natürlich die Frage, inwiefern ging diese Strategie gut auf? Das klingt jetzt vielleicht erst so verwirrend, dass man sagt, Macrons Strategie ging gut auf, aber die Strategie war ja erstmal überhaupt die absolute Mehrheit zu verhindern für Le Pen. Denn die hätte sonst im Raum gestanden. Also wenn man nicht taktisch zurückgezogen hätte, dann hätte es ja tatsächlich sein können, dass in deutlich mehr Wahlbezirken die Rechtsextremen noch Erfolge gefeiert hätten. Das heißt, erstmal ging es nur darum, Marine Le Pen zu verhindern, also dass ihre Partei nicht die absolute Mehrheit an Sitzen in der Nationalversammlung erringt. Und jetzt hat man eine Situation, in der man zwar relativ starke Linke hat, aber immerhin keine absolute Mehrheit, sodass Macron überhaupt noch was mitzureden hat. Denn ansonsten hätte er ja gar nichts mitzureden gehabt. Und insofern war es taktisch schon nicht unbedingt dumm, was er gemacht hat. Auch wenn das für ihn natürlich auch schwierig ist, mit dieser Lage jetzt umzugehen.
Man könnte ja fragen, warum hat er überhaupt diese Wahl ins Leben gerufen? Sie stand ja noch gar nicht an. Also er wollte sich ja schon damit festigen, beziehungsweise deutlich machen, ja, nur wegen mir werden die Leute jetzt nicht Le Pen zur stärksten Kraft machen. Also das ist ihm in dem Sinne gelungen. Also er hat dann doch jetzt damit unter Beweis stellen können, dass Frankreich irgendwo in der Mitte und etwas links angesiedelt ist, mehrheitlich. Wenngleich das ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, ein wahnsinnig instrumenteller Umgang mit Demokratie ist, ne? Also es ist ja schon, wenn also die ganze Zeit taktiert wird und dieses Wahlsystem lädt dazu ein, natürlich in dieser Weise zu taktieren. Das ist auch ein bisschen einfacher jetzt als in Deutschland. Hin und wieder auf kommunaler Ebene erlebt man ja so Sachen, dass man einfach guckt, wer ist da aussichtsreicher Kandidat und dann ziehen da andere zurück oder so. Aber das ist schon sehr darauf angelegt. Das ist schon ein sehr instrumenteller Umgang mit Demokratie,
Klar,
ne?
aber
Dass man einfach sagt, wir müssen sehen, wie sichern wir also durch die Demokratie unsere Herrschaft ab.
ja klar, also es gibt ja fast keinen, der wirklich so idealistisch ist, dass er die Demokratie einfach nur als Selbstzweck sieht. Also dass er sagt, das Land steht über mir selbst, sondern jeder normale Politiker will ja schon selbst regieren, will selbst die Macht haben. Von daher, klar, so instrumentell sind sie da alle. Also das ist ja auch ehrlich gesagt fast noch das Sympathischste dran, dass man sagt, ich bin der Meinung, mit meiner politischen Gestaltung Recht zu haben und deshalb möchte ich auch das jetzt umsetzen und möchte das nicht relativiert sehen. Das finde ich ist jetzt noch relativ verständlich sogar. Jetzt haben wir eben.
Naja, ich glaube, es ist für die deutsche Debatte immer so ein bisschen unverständlich, weil hier sehr gerne durch diese ganzen Sonntagsreden, die wir kennen über die Demokratie als so ein neutraler Rahmen vorgestellt wird, der einfach an sich großartig und schützenswert ist und dass sich alles dann doch innerhalb dieses neutralen Rahmens nur bewegt. Aber dass aber der Rahmen selbst verschoben wird, das ist etwas, was gar nicht, also dass man instrumenteller darauf zurückgreift. Das ist etwas, was oft in den deutschen Debatten nicht so präsent ist, während das hier zum Beispiel in Frankreich präsent ist, ähnlich auch in den USA, also mit dem Gerrymandering. Und wir haben es jetzt ein bisschen gehabt mit dieser Wahlrechtsreform, die ja möglicherweise Linke und CSU einige Sitze im Parlament kosten können. Also da merkt man plötzlich, ja, es ist nicht nur so ein neutraler Rahmen, sondern es geht auch schon darum, wer politisch den wie gestaltet.
Ja klar, also die Wahlrechtsreform ist das beste Beispiel dafür, dass natürlich dieses instrumentelle Verhältnis auch da ist. Man hat es ja sehr schön sehen können, wie alle Parteien sich eigentlich gegenseitig vorwerfen im Rahmen dieser Wahlrechtsreform, dass sie die Demokratie schänden würden und natürlich zufälligerweise fanden sie das, weil sie selbst auch darunter zahlenmäßig gelitten hätten. Also das ist natürlich der Hauptgrund, warum die so reden. Aber man hat diese Sonntagsreden ja in Frankreich ganz genauso. Also Macron hat sich jetzt auch nochmal mit so einem staatstragenden Brief an die Öffentlichkeit gewandt in Frankreich, hat erklärt, ja, mir geht es darum, eigentlich in eurem Interesse Frankreich zu leiten. Ich habe vernommen, dass hier gewisse Änderungen gewünscht sind. Jetzt bitte ich erstmal um etwas Zeit, ja, dass es nicht zu schnell gehen muss, was natürlich für ihn sehr gut ist, weil das bedeutet dann, dass die Linken sich in der Zeit erstmal selbst zerlegen können, wonach es ja auch gerade ein bisschen aussieht. Von daher, ja, klar, also dieser Instrumentalismus, der ist allen Demokraten eigen. Aber wir haben eben jetzt die Videos erwähnt gehabt, die am Wahlabend zu sehen waren, dass da Mélenchon die Internationale anstimmt auf Französisch und der ganze Platz mitsingt. Und das ist ja bemerkenswert. Hier stellen sich also diese Linken in die Tradition des sozialistischen Internationalismus. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also wie sozialistisch, wie internationalistisch ist dieses Bündnis eigentlich wirklich? Wollen diese Parteien da ernsthaften Sozialismus? Wir hatten ja auf Twitter Dr. Rainer Zittelmann, der genau das behauptet hat. Der hat gesagt, ja, hier wird der Sozialismus eingeführt. Man hat da eigentlich nur sozialdemokratische Politikvorschläge verlesen, die bis vor ein paar Jahrzehnten in der SPD, vielleicht sogar in der CDU sogar noch relativ normal waren. Also, aber blicken wir doch mal ins Wahlprogramm. Wie gefährlich ist das Linksbündnis für den Status quo und für die Reichen?
Ja, für die Reichen birgt es erstmal keine ganz große Gefahr, sondern erstmal könnte man sagen, es ist eine Erleichterung für die Ärmsten im Lande. Als erstes lesen wir im Programm von der Ausrufung eines sozialen Notstands. Dieser Notstandsplan beinhaltet unter anderem folgende Punkte: Die Preise für lebensnotwendige Güter in den Bereichen Lebensmittel, Energie und Kraftstoffe per Dekret einfrieren. Ja, also diese Preiserhöhungen sind ja entscheidend für den Alltag der meisten Menschen. Das ist ja auch gerade das, worüber Biden, der ja für seine Wirtschaftspolitik durchaus gelobt wird, auch immer wieder stolpert, dass so diese Lebensmittelpreise, so dieser Anstieg, das ist einfach so präsent auch in den Köpfen und auch in den Portemonnaies der Leute, dass das so wichtig ist. Dann heißt da sofortige Aufhebung der Dekrete zur Umsetzung der Reform von Emmanuel Macron zur Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre sowie der Reform der Arbeitslosenversicherung. Ja, wir erinnern uns, diese Erhöhung des Renteneintrittsalters hat damals für hohe Wellen geschlagen und einige sagten schon, ja, das ist jetzt aber wirklich der Türöffner für die Rechten. Also hier soll diese Tür wieder geschlossen werden. Es geht weiter dann um die Erhöhung der Löhne und Gehälter durch Anhebung des Mindestlohns auf 1.600 Euro netto und die Erhöhung der Vergütung für Praktikanten, Gehälter für Auszubildende sollen erhöht werden oder für Dualstudierende und auch die Sozialhilfe will man um 10% anheben.
Und das sind alles Vorschläge, die wirklich direkt nach der Wahl umgesetzt werden. Also man hat sich da mehrere Zeithorizonte gesetzt und das ist wirklich das, was in den ersten Wochen nach der Wahl passieren soll, um das größte Elend in der Bevölkerung etwas abzumildern. Und interessant ist, dass hier Soziales und Klimaschutz zusammengedacht werden. Wir haben ja oftmals die Vergleiche gehört zwischen Sarah Wagenknecht und Mélenchon. Was sicherlich auch daran liegt, dass es da eine gewisse persönliche Ebene gibt. Also es gab ja, als Sarah Wagenknecht in der Linkspartei noch war, gab es ja auch gemeinsame Auftritte, wo sie und Oscar Lafontaine und Mélenchon zusammen auf der Bühne standen. Und bei Wagenknecht ist es ja so, dass das Thema Klimaschutz eigentlich kaum vorkommt, weil sie ja so ein bisschen den gerechten Volkszorn auch vertritt, sage ich jetzt mal so spöttisch, also eigentlich sich das nicht leisten kann und will, das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen, weil sie ja einfach sagt, ja die deutsche Wirtschaft, die wird hier wegen Klima an die Wand gefahren und unsere schönen Arbeitsplätze gehen verloren. Das sieht in Frankreich tatsächlich anders aus, da kann man bei Mélenchon schon sehen, dass hier Soziales und Klimaschutz zusammen gedacht werden. Und zwar erstmal geht es darum, die Gesetze Macrons zurückzunehmen, denn der wollte ja den Klimaschutz zulasten der ärmeren Bevölkerung ausbuchstabieren in seinen Gesetzen. Und dann folgt im Programm ein bemerkenswerter Satz. Ein Energie-Klimagesetz wird die Grundlage für eine ökologische Planung legen. Und im Original, im Französischen, fällt da das Wort Planification. Und diese Planification écologique, also die ökologische Planifikation, damit versucht Mélenchon seit 2008 Stimmen zu gewinnen und das hat das auch hier in dieses Programm reingeschafft. Das ist ja nicht sein Programm alleine, sondern das ist ja ein Programm, das er mit Grünen, mit Sozialdemokraten, mit anderen Parteien gestaltet hat. Aber das hat das hier reingeschafft. Ja, also schon vor 16 Jahren hatte Mélenchon erklärt, jeder ist bereit zu verstehen, dass eine ökologische Planung notwendig ist, um ernsthaft und wirklich zu handeln. Und da kann man jetzt sicherlich in Frage stellen, ob wirklich jeder bereit ist, das zu verstehen. Wahrscheinlich eher nicht. Eine Sarah Wagenknecht zum Beispiel auch nicht, aber insbesondere Konservative und Liberale auf gar keinen Fall sind die für so etwas zu haben. Und vielleicht muss man das jetzt mal kurz einordnen, weil Planification ein Begriff ist, der in der französischen Wirtschaftsgeschichte sehr bedeutsam ist. Und zwar Planification bezeichnet eine, ich sage mal, staatlich koordinierte Wirtschaft. Man kann nicht wirklich von einer Planung sprechen. Wir haben es hier nicht mit einer Zentralplanung wie in der Sowjetunion zu tun, aber damit, dass der Staat eigentlich Vorgaben macht, was muss jetzt im Wirtschaftsleben der Nation passieren, wie muss sich die Wirtschaft im Ganzen entwickeln und dass dann quasi die Frage ist, wie schafft man es, Anreize für die Privatwirtschaft zu schaffen, um das umzusetzen. Das heißt, es findet in einem marktwirtschaftlichen Rahmen statt, der bleibt bestehen, ja, also dass es Kapital gibt, Lohnarbeit und all diese Dinge, aber es ist schon so, dass der Staat sich traut, festzulegen, was es für die Gesellschaft braucht. Und das ist vor allem in den 30 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges stark passiert. Ja, man spricht in Frankreich von den 30 Glorieux, von den 30 glorreichen, von den goldenen Jahren des Kapitalismus, in denen man diese Planification hatte, wo also der Staat Vorgaben gemacht hat und versucht hat, die Privatwirtschaft dann dazu zu bewegen, sich in diese Richtung zu entwickeln und wo man auch relativ erfolgreich war, mit privaten, aber auch mit staatlichen Unternehmen sehr erfolgreich war. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie findet das statt, diese Planification, diese neue, ist das progressiv, ja? Setzt man sich da neue Ziele, die ambitioniert sind oder ist es eher die Rückkehr in eine Zeit, die man sich zurückwünscht, die aber dann doch auch oftmals idealisiert wird und die sich vielleicht auch gar nicht zurückbringen lässt?
Konstatieren können wir zumindest, dass es sich hier um eine radikale Alternative zum Neoliberalismus handelt. Für Mélenchon ist Planung keine Anmaßung von Wissen, ja, das ist ja das, was wir bei Hayek lernen, sondern eine Notwendigkeit, insbesondere in Zeiten des Klimanotstands. Und immer wieder taucht als Thema die Wasserverteilung auf, beziehungsweise zwischen Agrarindustrie und Bevölkerung, die Wasserverteilung. Wir haben ja dieses vertrocknete Frankreich aus den Nachrichtenbildern im letzten Jahr und davor auch noch sehr gut vor Augen. Insbesondere in solchen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist alles andere als Planung ohnehin Wahnsinn. Ja, also da kann man nicht sagen, mal gucken, wie der Markt das regelt. Alles andere wäre Anmaßung von Wissen. Zumal man ja sehr gute Daten hat und weiß, wie viel Wasser Leute brauchen. Ja, also ist ja nicht so, dass plötzlich die Franzosen anfangen, 5-mal am Tag zu duschen oder so und dann ist man verwundert, sondern das kann man ja schon ziemlich genau sehen, wie viel Wasser eigentlich benötigt wird. Und da Frankreich immer wieder von diesen drastischen Hitzewellen heimgesucht wird, ist das Beharren auf einer vernünftigen Wasserpolitik politisch genial. Also das ist auch, glaube ich, so, das geht subkutan rein, ja. Man denkt direkt, ja, wenn ich kein Wasser mehr habe, dann ist die Existenz bedroht und ich kann also jetzt auf eine Regierung zählen, die sich dafür einsetzt, dass immer Wasser da ist. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen, mit so etwas Existenziellem auch zu verknüpfen. Also jetzt strategisch sinnvoll und natürlich sowieso politisch sinnvoll. Objektive Notwendigkeiten werden also hier von der Politik umgesetzt. Dennoch bleibt die Planification écologique unbestimmt. Ja, so Klimaneutralität will man bis 2050, so wird es zumindest gefordert. Man möchte eine Wende, mehr Isolierung der Gebäude und die Einhaltung der grünen Regel. Und das heißt dann, der Natur soll so viel entnommen werden, wie diese wiederherstellen kann. Das ist also die grüne Regel von Mélenchon. Und da ist natürlich schon die Frage, ist das jetzt Klimaneutralität oder geht das noch weiter? Oder ist das eher enger gefasst, ne?
Ja gut, also ich meine, Klimaneutralität und oder Klimapolitik und Umweltpolitik sind ja auch nicht dasselbe. Also hier geht es ja wirklich im Allgemeinen zu sagen, der Natur nur so viel entnehmen, wie diese wiederherstellen kann, das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, man will bis dann und dann klimaneutral sein. Es ist ja auch möglich, klimaneutral zu sein und trotzdem bestimmte Ressourcen, ich sag mal, überauszubeuten, sodass sie nicht weiter genutzt werden können oder irgendwann versiegen. Das kann ja durchaus auch miteinander einhergehen. Von daher ist hier schon die Idee da, dass man sagt, ja, man hätte das gerne anders, man hat da diese grüne Regel und das ist auch sicherlich sinnvoll und wünschenswert. Ich finde nur, dass es an manchen Stellen dann im Programm etwas unterbelichtet bleibt. Man kann das auch sehen so bei der Verkehrswende. Da hat man erstmal das Versprechen, es werden keine neuen Autobahnprojekte gefördert. Das lässt einen ja schon mal aufhorchen. Also hier soll eine andere Form des Transports etc. ermöglicht werden. Dann wird auch tatsächlich im Gegensatz zu Macron ein Alternativangebot aufgemacht. Man erinnere sich, die Proteste gegen Macron, die ersten größeren Proteste, die fanden ja statt, weil damals auch das Autofahren teurer gemacht werden sollte und die französische Landbevölkerung dann sagte, ja, aber wir können ja gar nicht anders als mit Auto von A nach B kommen. Ja. Und das wird hier durchaus mitgedacht, dass also diese Einschränkung der Mobilität staatlich kompensiert wird, zum Beispiel durch öffentlichen Verkehr, der für junge und prekär beschäftigte Menschen besonders günstig gemacht werden, aber auch für den Großteil der Bevölkerung vergünstigt werden soll. Und da bin ich dann schon hingerissen zu fragen, warum macht man das nicht einfach kostenlos? Also wenn man wirklich eine generell alternative Mobilität will, also eine ganz andere Art öffentlicher Fortbewegung und dafür einen Anreiz schaffen will, dann gibt es doch eigentlich keinen besseren Anreiz, als es kostengünstig zu machen. Klar, man kann nicht nur die Ticketpreise wegfallen lassen, man muss dann auch die Züge dafür haben, das ist logisch. Also in Deutschland haben wir das ja gesehen, man führt das 9-Euro-Ticket von einem Tag auf den anderen ein. Es gibt einen riesigen Andrang, die Leute haben Lust auf niedrigpreisige Mobilität und das sieht man ja auch heute beim 49-Euro-Ticket noch, dass die Züge sehr, sehr voll sind, aber die Züge sind natürlich nicht einfach von heute auf morgen nachgekommen. Das heißt, es bräuchte das sicherlich beides, aber dann finde ich, sollte man doch auch gucken, dass man sowas kostenlos macht. Und daran sieht man dann schon, diese Planification, die ist nicht so mutig, wie man sie sich wünschen würde. Die ist auch ehrlich gesagt weniger grundsätzlich als noch vor ein paar Jahrzehnten in Frankreich. Und auch das ist ja ein klarer Indikator dann für den Erfolg des Neoliberalismus in den vergangenen Jahrzehnten, wenn das alte Frankreich eigentlich deutlich planungsfreudiger war als die heutigen Linksaußen. Jetzt haben wir die Klimakrise als Thema aufgemacht und das wird ja oftmals auch als Menschheitsaufgabe bezeichnet, als Menschheitsfrage. Von daher, Wolfgang, sag du uns doch mal, wie internationalistisch ist diese neue Volksfront wirklich?
Nun, im Programm heißt es, man wolle eine Diplomatie mit Afrika einführen, die auf Souveränität und Kooperation zwischen den Völkern beruht, insbesondere durch den Erlass der schweren Schulden bestimmter Länder und die Überprüfung von Verteidigungsabkommen, falls erforderlich. Abschaffung des Exports von Abfällen sowie Produktion und Export von Pestiziden, deren Einsatz in Europa verboten ist. Nun geht es ja also nicht um einen kompletten Schuldenschnitt, aber einen Haircut wahrscheinlich. Also wenn man sagt, die schweren Schulden will man erlassen, dann geht es wohl um einen Haircut, der sicherlich die afrikanischen Länder oder einige von ihnen ein bisschen aus der Unfreiheit entlassen würde. Man möchte eine Entspannungspolitik mit den alten Kolonien, beziehungsweise bis heute ist es ja so, dass es ja zu Frankreich gehörige Überseegebiete gibt. Auch davon ist im Programm die Rede. Zum Beispiel geht es um Neukaledonien und da wird ein Prozess der Dekolonisierung und Emanzipation gefordert. Was dann aber das im Einzelnen meint, ist ja unklar. Neukaledonien, da ist ja derzeit eine Krise. Also man hat da eine Wahlrechtsreform, die eher die Verbindung zu Frankreich stark hält. Dagegen lehnt sich aber eine indigene Bevölkerung auf. Macron ist ja schon zur Krisensitzung dahin geflogen. Also das ist sehr weit weg da. Ne? Und man will aber auch zugleich sehen, dass da nicht irgendwann eine Einflugschneise für die Chinesen entsteht. Zugleich ist aber auch Aserbaidschan mit im Boot, um die Indigenen zu unterstützen im Kampf gegen Frankreich. Also es ist eine sehr konfuse Lage. Insofern muss man immer sehen, was da dann wirklich gemeint ist. Also ob eine Dekolonisierung wirklich meint, dass die dann unabhängig werden und ist denen damit geholfen. Jedenfalls ist da ein großes ökonomisches Problem auch. Der Aufstieg ist da auch eher der französischen Bevölkerung oder der nicht indigenen Bevölkerung ermöglicht, den anderen eher nicht. Also man kann da sich näher mit den beschäftigen, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Vielleicht noch eine konkrete Zahl. Die Entwicklungshilfe soll steigen und zwar möchte man 0,7% des Nationaleinkommens dafür aufbringen und momentan ist es bei etwas mehr als 0,5%. Das ist also eine leichte Steigerung, ja.
Das ist jetzt die eine Seite. Und da bekommt man zuerst mal den Eindruck, ja, die Internationale zu singen, passt vielleicht wirklich gut zu diesem Bündnis. Da wird, wie du eben vorgetragen hast, Dekolonisierung und Emanzipation gefordert. Man hat internationalistische Forderungen, etwa die Gewährleistung des Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und im gesamten Hoheitsgebiet. Jetzt haben wir aber auch noch eine andere Seite, und zwar gepaart ist das Ganze mit ökonomischem Nationalismus. Blicken wir mal auf das, was da zur EU geschrieben wird. Da heißt es, man wolle den Europäischen Stabilitätspakt verweigern und Freihandelsverträge aufkündigen. Und hier sehen wir dann eigentlich ökonomischen Fortschritt und Regression Hand in Hand gehen. Man hat auf der einen Seite die Ablehnung der willkürlichen Schuldenregeln, dass man also sagt, diese Neuverschuldung, die erlaubt ist, oder dass man nur 60% Schulden im Verhältnis zum BIP haben darf, all diese Dinge, die lehnen wir ab, die wollen wir nicht mehr haben. Andererseits sehen wir da, also das ist ja wirklich eine relativ progressive Geld- und Wirtschaftspolitik, die dadurch ermöglicht werden würde. Andererseits haben wir dann aber auch einen Protektionismus zugunsten Frankreichs. Und das ist natürlich ein Problem, also der freie Handel oder der sogenannte freie Handel, der hat seine Tücken, das haben wir oft genug im Podcast gesagt, das wollen wir auch nicht wegleugnen. Aber solange die ökonomische Entwicklung der sogenannten Dritten Welt unter kapitalistischen Vorzeichen stattfindet, birgt so ein Protektionismus natürlich die Gefahr, das Wachstum in den ärmsten Ländern der Welt nochmal zu bremsen, wie es schon vor ein paar Jahrzehnten passiert ist.
Wenn die Neue Volksfront einen ökologischen und sozialen Protektionismus an den europäischen Grenzen fordert, sowie eine Reindustrialisierung des Landes, dann hat man wirklich den Eindruck, die Linken wollen die von dir schon angesprochenen Trente Glorieuses zurück, die längst vergangenen goldenen Jahre des französischen Kapitalismus. Nur, dass man sich keine Planung dann wirklich zutraut, die also tatsächlich sozialistischer Natur wäre. In Mélenchons Buch Fait Mieux wird das ziemlich gut sichtbar. Das Wort Sozialismus fällt in diesem Buch dreimal, Das ist nicht so häufig. Und dann auch nicht in der Form, dass darüber spekuliert wird, wie könnte man sozialistisch produzieren und verteilen, sondern Sozialismus wird erwähnt als historisches Relikt, mal als Zustimmung zum Sozialismus, aber auch Ablehnung. Und das heißt, es ist eigentlich schon so ein Zeichen unserer Zeit, dass man den Sozialismus vielleicht mal als Wort noch aufgreift und man, glaube ich, jetzt damit auch gerade in den sozialen Medien bei jungen Linken viel für positive Stimmung sorgen kann, auch über Frankreich hinaus. Nelly Tügel hatte jetzt schon im Freitag geschrieben, bitte fangt jetzt nicht wieder an mit diesem Hoffnungshopping. Also, dass man, wann immer irgendwo eine linke Kraft ein bisschen erstarkt, ob Syriza damals in Griechenland oder Bernie Sanders in den USA, sind immer alle Linke aus dem Westen schon gleich begeistert. So, jetzt kommt schon bald das Große, wir müssen nur noch ein bisschen warten, dann ist es soweit. Und ja, wenn man aber dann eigentlich fragt, ja, was ist denn hier gemeint? Wie sieht es denn mit dem Produzieren aus? Dann erfährt man doch eher nichts. Zumindest nichts Neues, also nichts Sozialistisches.
Ja, das tatsächlich nicht. Und deshalb ist es auch so lustig, wenn in Deutschland von einem neuen Sozialismus gesprochen wird, der sich hier Bahn brechen würde. In Wahrheit sehen wir eigentlich was ganz anderes. Und zwar
Naja,
kein.
also wir sehen dann natürlich auch nochmal ganz deutlich, wie sich das alles verschoben hat. Also wie wir
Ja.
sehen, den deutschen Juso-Chef bei Markus Lanz sitzen und er erlaubt sich zu sagen, dass man Privatjets verbieten sollte und ich glaube Privatjachten. Und
Ja.
das geht eigentlich Markus Lanz schon zu weit. Also das ist schon der Punkt, wo er sagt, ja, also, aber wenn die das sich doch verdient haben und so. Also wir sind an einem Punkt, wo man sagt, also diese Begrenzung des wirklich absolut verrückten, klimaschädlichen Wahnsinns, das ist schon was, worüber man erstmal ganz in Ruhe und sachlich diskutieren sollte, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ich meine, wenn man da steht, dann gilt natürlich alles als Sozialismus.
Ja, es ist völlig absurd, wie sich da die Maßstäbe verschoben haben. Das stimmt schon. Und das liegt natürlich daran, dass man einfach überhaupt nicht gewohnt ist, in der Gesellschaft so nachzudenken. Also eigentlich fast schon, also man müsste ja nur einen kategorischen Imperativ befolgen, dass man sagt, man will eigentlich so wirtschaften, wie man auch erwarten, also, oder wie
Ja, doch,
formuliere ich es
also genau.
eigentlich?
Also wenn man den kategorischen Imperativ an den Tag legt, dann geht es ja so, dass es eine allgemeine Gesetzgebung werden kann. Gut, dann ist die Frage, ist das eh mit dem Kapitalismus vereinbar? Aber doch sehr klar ist, dass also immenser Reichtum, der immens viel CO2, ausstößt, nicht vereinbar ist mit einem kategorischen Imperativ und eigentlich auch nicht mit einer ganz banalen bürgerlichen Moral. Darüber müsste man ja eigentlich nicht viele Worte verlieren, aber offenbar ist es vonnöten und sind die solche Auswüchse kritisieren, schon auf dem Weg des Sozialismus. Also man sieht es ja, das Radikalste ist noch irgendwie einzufordern, dass ein paar Milliardäre stärker besteuert werden. An die Millionäre will man schon gar nicht mehr ran. Die sind ja auch schon eigentlich schon arme Hunde, ja. Also vielleicht können wir bei den Milliardären noch ein bisschen was wegnehmen. Da sieht man ja, wie irre diese Verschiebung ist. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Steuerpolitisch gehen die ja doch in die Vollen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber bleiben wir noch kurz bei diesem Geopolitischen, weil das doch sehr bemerkenswert ist. Und zwar soll die französische Souveränität gestärkt werden. Da heißt es, der französischen und europäischen Abhängigkeit in strategischen Bereichen soll ein Ende gesetzt werden. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine unheilige Verbindung zwischen Nationalismus und Internationalismus, ganz eigenartig, ganz widersprüchlich. Auf der einen Seite der Mut zur Planung, das Lippenbekenntnis zum Internationalismus. Wenn man da die Internationale singt, dann stellt man sich da einer Tradition, das darf man nicht wegleugnen. Und auf der anderen Seite hat man dann den Schutz der heimischen Industrie und insbesondere der Bauern, durch den aber auch andere Länder natürlich zum Bettler gemacht werden können. Wir hatten dieses Prinzip bei God Thy Neighbor ja kürzlich erst. Und da kann man ja auch nicht sagen, so sieht global Kooperation aus, dass man es da mit einem Modell zu tun hätte, wie anders gewirtschaftet wird, vielleicht sogar sozialistisch gewirtschaftet wird, wie das über ein Land hinausgeht, sondern wieder mehrere Länder sich die Hand reichen und versuchen gemeinsam für die Menschen innerhalb ihrer Grenzen das Beste rauszuholen. All das findet man da eigentlich gar nicht.
Typisch für Mélenchons linken Gaullismus ist ja auch, was er vor einigen Jahren über China und Russland in einem Interview sagte. Da heißt es, wie Frankreich haben diese großen Länder ein Interesse an multilateraler Zusammenarbeit. Wir müssen sie in diesem Moment der Geschichte als Partner betrachten. Als de Gaulle sich der Sowjetunion annäherte und 1964 China anerkannte, stellte er nicht die Natur ihrer Regime in Frage, sondern nur die diplomatischen Bedingungen für die Stärkung der Unabhängigkeit unseres Landes. Also Mélenchon lehnt die Idee ab, beim Westen handelt es sich um eine Werte Gemeinschaft, und das ist ja auch, wenn man so möchte, analytisch korrekt. Das führt bei ihm aber jetzt nicht zu der Haltung, dass man selbst eine größere globale Kooperation will, die dann tatsächlichen Werten folgt. Das ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, dann versuchen wir ein neues Wertegerüst entstehen zu lassen, sondern es ist eher so, dass es im französischen Interesse ist und es wird wohl auch im Interesse der Chinesen sein oder der Russen, wenn man dann entsprechend sich wirtschaftlich verbandelt, sich aber nicht in andere Dinge einmischt. Und damit denkt man eigentlich sehr über so eine Souveränität des Staates und der französischen Wirtschaft nach. Das heißt, die französische Souveränität ist dann auch eher der Selbstzweck seiner Politik, und das gilt dann militärisch wie ökonomisch.
Wenngleich es natürlich jetzt so bei der Ökonomie gar nicht ausgemacht ist, ob Frankreich sich diese Renationalisierung überhaupt leisten kann. Also ob die Volkswirtschaft stark genug ist, andere derart zu sanktionieren, ohne selbst empfindlich sanktioniert zu werden. Diese antiwestliche Haltung von Mélenchon, die wird übrigens im Programm der Neuen Volksfront etwas eingefangen. Also man hat ja zum Beispiel Mélenchon immer wieder so als Putin-Versteher, vielleicht sogar Putin-Kuschler bezeichnet. Hier im Programm klingt das doch sehr anders. Da wird neben der Diplomatie auch die militärische Unterstützung der Ukraine gefordert. Da wird Putins Krieg verurteilt. Da wird gefordert, Putin juristisch zu belangen. Interessant ist ja auch, Mélenchon gilt vielen als Antisemit, und man muss jetzt sicherlich das nicht verharmlosen. Also da waren schon Äußerungen beispielsweise über die Hamas bei, die vorsichtig formuliert eigenartig waren, wenngleich das doch etwas zu weit ging, vielleicht als Michael Roth, der SPD-Politiker, ihn zu einem Hamas-Anhänger stilisieren wollte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, Michael Roth hatte ja so einen tollen Tweet gepostet, wo er gesagt hat, ja, hier läuft Jean-Luc Mélenchon mit dem Hamas-Dreieck rum, und es war halt, war in Wahrheit der rote Wimpel, also das antifaschistische Symbol. Der war dann auch relativ schnell wieder gelöscht, der Tweet, aber diese Peinlichkeit blieb doch eine Weile online stehen. Wie dem auch sei, Mélenchon wurde von vielen als Putin-Freund bezeichnet, davon ist in diesem Programm wenig zu sehen. Auch das Thema Antisemitismus wird hier tatsächlich relativ ernsthaft und gewissenhaft angegangen. Oder was heißt relativ? Es wird genauso ernsthaft angegangen wie jede andere Diskriminierungsform auch. Es wird ganz klar gemacht, dass Frankreich eine laizistische Republik ist, die den Schutz von Gotteshäusern, insbesondere auch von Synagogen, zu gewährleisten hat, und dass das eine wichtige Aufgabe ist. Das heißt, während man da sicherlich vorher in Programmen von La France Insoumise noch Leerstellen ausfindig machen konnte, was ja auch in der Tat etwas eigenartig ist, also etwas fragwürdig ist, ist das hier einfach nicht mehr der Fall in diesem gemeinsamen Programm.
Ja, also man versucht da ein Bündnis herzustellen, und das geht natürlich genau dann damit. Und ich glaube auch schon, dass da so es eine radikale Linke in Frankreich gibt, die zum Beispiel sehr gern bereit ist, islamistischen Fundamentalismus auszublenden. Und das ist, glaube ich, etwas, was man durchaus einem Mélenchon-Lager mitunter nachsagen kann.
Was in Frankreich umso verrückter ist, weil das Phänomen da ja noch deutlich virulenter ist als hierzulande.
Ja, oder da, dass man da so eine revolutionäre Kraft drin sieht. Das gibt es ja sogar zum Teil noch bei sogar rechten Franzosen, die da sagen, ja, aber die sind wenigstens noch widerständig gegen eine Ordnung, die liberal ist und nur aus Konzernen besteht. So, also aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Kommen wir mal zu denen, die gut verdienen oder die wir auch die Reichen nennen können, denn diese sollen für die Transformation der Wirtschaft und die Stärkung des öffentlichen Sektors ordentlich zahlen. Diese neue Volksfront will die Privilegien der Milliardäre abschaffen. Gut, habe ich eben schon gesagt, naja, das wollen ja jetzt dann doch noch einige. Aber jetzt kommt's: Einkommenssteuer. Die soll mit 14 Stufen progressiv gestaltet werden. Und das ist im Vergleich zu Deutschland wirklich sehr kleinteilig, denn wir haben nur 5 Stufen in Deutschland. Insbesondere ab einem Einkommen von 400.000 Euro im Jahr werden die Steuern regelrecht konfiskatorisch verlangt. Hier fallen 90% Grenzsteuersatz an. Heißt also, jeder Euro über 400.000 Euro, der verdient wird, wird mit 90% besteuert. Ich würde mal sagen, da wird man mitunter Mühe bekommen, so manche Silicon Valley-Leute abzuwerben. Das ist ja Macrons Hoffnung, dass da auch Frankreich ein KI-Land wird. Ob die solche Steuern akzeptieren, ich glaube, die Frage brauchen wir nicht stellen, sondern können wir gleich mit Nein beantworten. Aber gut, das sei mal so dahingestellt. Also offenbar geht man sehr an das Einkommen.
Es wird ja sowieso nichts davon in der Form umgesetzt werden können, weil sie haben ja keine absolute Mehrheit. Von daher, das ist jetzt natürlich nur, dass man sich mal dieses Programm ansieht, um dann zu verstehen, warum Macron und warum die Reichen in Frankreich wie in Europa, wie eigentlich in aller Welt, Angst haben davor, dass so jemand überhaupt stärkste Kraft wird im Land.
Ja, und man kann natürlich, also wenn man das jetzt wirklich so komplett umsetzen könnte, also man hätte jetzt dafür die Mehrheit, würde das sicherlich für Schwierigkeiten auch innerhalb der französischen Volkswirtschaft führen, jetzt also was fürs internationale Kapital und für Konzerne und so weiter. Ähnlich radikal ist der Vorschlag zur Erbschaftssteuer. Neben einer Erhöhung der Steuer für große Erbschaften soll es auch ein Maximalerbe geben. Und das ist ein tatsächlich radikaler Eingriff in die Marktwirtschaft, der sofort erklärt, wieso man in der konservativen Presse so große Angst vor einer linken Regierung hat. Das heißt, Maximalerben, man darf nur bis zu einem bis zu einer gewissen Summe erben und der Rest fällt wieder an den Staat.
Ja. Und das ist sicherlich das Radikalste an diesem gesamten Programm, also die neue Planifikation, die ist jetzt gar nicht so radikal, das ist jetzt sicherlich kein Sozialismus, das ist wenn überhaupt eine ökonomische Modernisierung des Landes nach, ich sag mal, amerikanischem oder chinesischem Vorbild, dass man keine Angst vor Schulden hat, um zu modernisieren da, wo man es für notwendig hält und wo man sich nicht alleine auf Steuereinnahmen verlassen möchte. Und die Frage ist natürlich, ob diese Modernisierung, die man da vorhat, beispielsweise die Klimaneutralität, die man erreichen will, dass man Frankreich zu einem wichtigen Standort für erneuerbare Energien machen möchte und so weiter, ob das nicht vielleicht auch konterkariert wird am Ende durch den eigenen Protektionismus. Denn den kann sich in dieser Form wahrscheinlich auch nur ein Land wie die USA leisten. Also ein Land, das derartig hegemonial ist wie die USA, kann vielleicht noch einseitig Zölle verhängen, ohne direkt selbst bestraft zu werden. Aber bei Frankreich ist es doch eher fragwürdig. Die Besteuerung der Reichen, die ist tatsächlich radikal. Neben den eben vorgeschlagenen Punkten wollen die Linken neben den Steuern auch die Sozialbeiträge progressiv gestalten. Und das ist auch natürlich bemerkenswert, denn das ist ja auch in Deutschland ein Grund für große Ungleichheit. Es ist ja so, es zahlen ja alle, die einen sozialversicherungspflichtigen Job haben. Die zahlen ja prozentual von ihrem Einkommen genau gleich viel. Da gibt es keine Progression. Nicht wie bei den Steuern, wo je mehr man verdient, desto mehr zahlt man auch relativ zum Einkommen. Sondern da hat man wie so eine Flat Tax einfach aufs Einkommen, hat man diese Sozialversicherungsbeiträge. Nur tatsächlich noch mit einer weiteren Privilegierung der Reichen, nämlich dass sie ab einem bestimmten Punkt des Einkommens gar kein weiterer Cent mehr an Sozialbeiträgen gezahlt wird. Das heißt, dann ist es auf einmal so, dass die Belastung, also durch Steuern plus Sozialabgaben insgesamt, dass diese Belastung radikal sinkt ab einem bestimmten Punkt für Leute, die gut verdienen. Also man hat eigentlich das untere Ende der Einkommenspyramide, das zahlt keinerlei Einkommensteuer, aber Sozialversicherungsbeiträge. Dann hat man diesen Mittelstand, der zahlt Steuern plus Sozialversicherungsbeiträge und zahlt relativ zum Einkommen dann am meisten. Und dann hat man die Reichen, die zwar immer höhere Steuern zahlen, die aber keinerlei Sozialversicherungsbeiträge über einer bestimmten Grenze mehr zahlen und die dann auch relativ zum Einkommen besser dastehen als tatsächlich der Mittelstand des Landes.
Ja, es ist sehr eigenartig. Also im Prinzip ist das der umgekehrte Solidaritätszuschlag. Der Solidaritätszuschlag, nachdem er ja in großen Teilen abgeschafft ist, wird er jetzt nur noch von den sehr gut Verdienenden bezahlt und darüber hinaus. Ja, aber es wäre jetzt etwa so, wenn man sagt, ja, Solidaritätszuschlag zahlt man, aber alles, was, sagen wir, über ein Einkommen von 80.000 hinausgeht, da wird der Euro, der darüber hinausgeht, nicht mehr mit dem Solidaritätszuschlag belegt. Außerdem möchte man, wo ich schon gerade vom Solidaritätszuschlag rede, eine Solidaritätssteuer auf Vermögen. Und diese Steuereinnahmen sollen dem Klimaschutz zugutekommen. Und das sei eine Sügmann-Steuer auf die Gewinne multinationaler Unternehmen. Gabriel Sügmann, der Ökonom, ist auch hier im Podcast schon mehrmals erwähnt worden. Der ist bekannt für seine progressiven Steuervorschläge. Und vor allem hat er auch sehr viel zur Steuervermeidung von großen Konzernen publiziert. Wenn man das Ganze auf einen Begriff bringen will, die Einkommens- und Vermögenspyramide soll gestaucht werden. Eine Umverteilung von oben nach unten soll damit ermöglicht werden.
Nun wissen wir natürlich, was jetzt gleich gesagt werden wird. Dann ziehen ja die Reichen weg. Und auf irgendeiner Ebene stimmt das auch. Das ist ja nicht nur ein Hingespinst von, sage ich mal, einem Hans-Werner Sinn, sondern so radikal wie hier die Steuererhöhungen vorgeschlagen werden auf so vielen Fronten, ja, Vermögenssteuer, Steuervermeidung soll generell härter angegangen werden. Man will eine radikale Erhöhung der Einkommensteuer, Erhöhung der Erbschaftssteuer, all diese Dinge auf einmal, klar. Das hat sicherlich gewisse Effekte dann auch auf Kapital, Beschäftigung etc.
Ich vermute, in Monaco wird das recht eng werden.
Ja, genau, da wird dann auf einmal das Populationswachstum, das Bevölkerungswachstum sehr in die Höhe gehen. Aber es ist ja schon so klar, auf der einen Seite kann man jetzt immer sagen, man hat Kapitalflucht als Drohmittel. Und das ist ja auch die Macht des Kapitals, dass man sich eben vom Staat nicht alles bieten lassen muss. Andersherum ist es natürlich so, dieses Argument mit, ja, aber dann gehen ja die Kapitalisten weg, das ist ja das Argument, mit dem jeder noch so kleine soziale Fortschritt verhindert wird. Und insofern ist es ja interessant, dass sich die neue Volksfront so weitgehende Schritte überhaupt zutraut, wohlgemerkt nicht, um einen Sozialismus einzuführen, sondern um die schlimmsten Ungleichheiten abzumildern. Und wahrscheinlich würde man, wenn die wirklich regieren würden, das auch deutlich moderater umgesetzt sehen, als es jetzt hier im Programm steht. Man kann also festhalten, dieses Programm ist sicherlich nicht sozialistisch, sondern es ist eigentlich vom Versuch beseelt, die Vergangenheit wieder zu beleben, als der Anteil der Arbeiter am Nationaleinkommen noch höher lag und als die Wachstumsraten besser waren.
Wir könnten noch viele weitere Punkte aufführen. Beispielsweise sollen 200.000 Wohnungen jedes Jahr gebaut werden. Wir wissen ja, die Ampel hier in Deutschland will 400.000 Wohnungen pro Jahr. Aber 200.000 für Frankreich ist sicherlich auch ein guter Schritt, wenngleich Frankreich sehr komplizierte Wohnungsprobleme hat. Also ja, es warten 2,8 Millionen Menschen etwa auf Sozialwohnungen. Zugleich stehen 3 Millionen Wohnungen leer, zum Teil an Orten, wo man nicht hin will, oder auch sind die Wohnungen so renovierungsbedürftig, dass das unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen würde und wieder Geld. Also auch da ist das sehr kompliziert. Die Rente mit 60, ja, also das wäre ja auch mal eine interessante Debatte in Deutschland, wo es genau andersrum geht. Und man möchte also eine Demokratisierung der Wirtschaft durch die Stärkung von Arbeitern innerhalb der Unternehmen. Jetzt wollen wir aber nicht das ganze Wahlprogramm abhandeln, sondern nochmal so politökonomisch auf die Sache blicken, dass die neue Volksfront zurück zum alten Wachstumsmodell mit staatlicher Lenkung will, ist sicherlich eine Abkehr vom Neoliberalismus. Und damit ist dieses Linksbündnis auch ein Angriff auf Macron, der zwar auch eine stärkere Souveränität Frankreichs will, dabei jedoch das Primat der Privatwirtschaft nie antasten wollte und immer den Druck der Veränderung nach unten abgegeben hat.
Es ist jetzt relativ schwer vorstellbar, dass Macron und die Linken irgendwie zusammenkommen. So staatstragend ist dann auch Macron sicherlich nicht, dass er sich das bieten lassen wird. Von daher, wie geht's nun weiter? Entweder, das ist relativ realistisch, Macron nimmt Teile des Linksbündnisses und er spielt diese dann gegen Mélenchon aus, versucht sie rüberzuziehen und wird dann gemeinsam mit den Republikanern regieren. Das wäre halt eine extrem große Koalition, aber sie ist denkbar. Und dann wird es wahrscheinlich weitergehen wie bisher. Die sozialen Missstände wachsen und die Frage bleibt dann eigentlich nur, wer kann davon profitieren? Sind es die Linken oder die Rechten? Aber dass sich diese Frage in Frankreich überhaupt stellt, während hierzulande ja tatsächlich nur Rechte profitieren, ist sicherlich so etwas wie ein Hoffnungsschimmer. Man muss jetzt nicht in irgendeine alberne Euphorie verfallen, da hat Nelly Tügel recht, aber es ist ja schön zu sehen in anderen Ländern, dass sich diese Frage überhaupt stellt, fallen die Leute nach links oder rechts ab? Denn hier ist ja einfach klar, gut, die gehen halt zur AfD oder die gehen nicht wählen. Und so viel es auch zu kritisieren gibt an diesem Programm, wird auch deutlich, ein ambitioniertes linkes Programm, das diverse Menschen und Ideen vereint, kann erfolgreich sein.
Wir weisen noch darauf hin, dass wir am 16. August unser Kinderbuch in Berlin vorstellen. Der Link zur Veranstaltung steht in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!